Die Narren sind los. Im Rheinland schon seit dem 11.11. In Ulm waren sie unlängst beim traditionellen Narrensprung unterwegs. Trotz Regen und Sturm mehr als 6000 Haarsträger aus dem Schwarzwald, aus Oberschwaben, aber auch aus der Schweiz und Österreich auf der Straße, um ihr Unwesen zu treiben. Dabei stehen die Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen sowie der Mainzer Fastnacht eigentlich noch bevor. Und daher freuen wir uns, dass wir heute mit Werner Metzger den Fastnachtspapst in der Sendung haben. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der sich so intensiv und so gut mit der Fastnacht auseinandergesetzt hat wie der Rottweiler Kulturwissenschaftler. Herr Metzger, Tiere, Narren, Teufel, Hexen, es gibt ja ganz unterschiedliche Masken, die konnte man jetzt auch in Ulm wieder sehen. Haben Sie eigentlich auch Masken oder welche suchen Sie sich immer so für die Fastnacht heraus?
Ich bin in Rottweil aufgewachsen und in Rottweil gibt es ganz bestimmte traditionelle Narrentypen. Und davon habe ich allerdings mehrere und ich wechsle dann von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr, wie immer man das gerne machen möchte. Aber es bleibt natürlich im Rahmen der überlieferten Rottweiler Narrenkleider. Wir nennen es ja nicht Häs, sondern wir nennen es in Rottweil Kleid. Und all das, was diese Narren an Symbolen mit sich führen, das hat eine jahrhundertealte Tradition. Ob es die Fuchsschwänze sind, die an den Kopfstücken befestigt sind, die kleinen Spiegelchen, die Schellen, die aufgemalten Türkenfiguren oder die mitgeführten Narrenwürste, die Wurstattrappen sind und anderes mehr. All das hat seine tiefere Bedeutung und da fängt es an, einfach auch spannend zu werden.
Also eine alte Tradition haben wir gehört. Nun gibt es ja zwei unterschiedliche Ausprägungen. Wir haben einmal die schwäbisch-alemannische Fasnet und auf der anderen Seite den Kölner Karneval. Haben die denn trotzdem die gleichen Wurzeln?
Die haben die gleichen Wurzeln. Da wird immer ein Unterschied konstruiert, den es in Wirklichkeit nicht gab, zumindest was die Ursprünge angeht. Sowohl im Rheinland, in Köln, als auch im südwestdeutschen Raum hat man bis kurz vor der Aufklärung ganz ähnlich gefeiert. Da gab es durchaus auch im Rheinland die Vollvermummung. Der Lappenclown ist übrigens in Köln noch ein Kostüm, das sehr an den Plätzlenarren im deutschen Südwesten erinnert. Da sieht man noch die Verbindungslinien. Und am Ende des 18. Jahrhunderts, da standen Fasnacht, Fasching und Karneval überall mit dem Rücken zur Wand, nämlich die Aufklärung befand, dass diese seltsamen Mummereien aus dem Mittelalter, die oft auch zotig und auch manchmal aggressiv verliefen, nicht mehr in die bürgerliche Zeit passen, dass sie eines gesittigten Bürgers, wie es damals hieß, nicht angemessen seien. Und da gab es dann auch Verbote in Köln, damals auch durch die neuen Mächte, die Besatzungsmächte. Und Köln hat dann 1823 einen neuen Vorstoß unternommen. Und zwar hat man aus dem alten Fasteloven, dem alten Fasteleer, ein romantisch überformtes Gesellschaftsereignis gemacht. Und das war eine Szene, bei der der Held Karneval in einem Narren, der golden war, in die Stadt eingefahren ist und dort mit der Prinzessin Venezia verheiratet worden ist. Und das war die Geburtsstunde des heutigen rheinischen Karnevals. Und dieses Kölner Vorbild hat so Schule gemacht, dass man, weil es auch überall im deutschen Südwesten Totalverbote der Fasnacht gegeben hatte, überall nach kölnischem Vorbild gefeiert hat. Überall, auch im Südwesten, hat man dann nicht mehr von Fasnacht, sondern vom Karneval gesprochen. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts ist man, aus Gründen, die jetzt ein bisschen zu kompliziert zu erklären wären, im Südwesten wieder zu den alten Formen des Mummenschanzes zurückgekehrt, so wie es im Barock üblich war, während das Rheinland die neuen Formen beibehalten hat. Und so kam es praktisch erst kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert zu zwei verschiedenen Formen deutschen Feierns an Fasnacht, Fasching und Karneval. Das ist schon alles. Aber es sind, so pflege ich das immer zu sagen, zwei verschiedene Zweige auf ein und demselben Narrenbaum. Die Wurzeln sind dieselben.
Jetzt haben Sie, Herr Metzger, auch ganz viel über die europäische Fastnachtstradition geforscht. Gibt es denn da eigentlich auch besondere Zusammenhänge zu unserer Tradition hier im Südwesten?
Ich habe Fasnachten in etwa 20 Ländern untersucht und die sind erstaunlich ähnlich wie zum Beispiel die schwäbisch-alemannische Fasnacht, die man immer für etwas Singuläres und so Einmaliges gehalten hat. Man kann gut und gern sagen, von der Iberischen Halbinsel bis ans Schwarze Meer, von Sizilien bis England gibt es Bräuche, die sich sehr, sehr ähneln. Und wenn es darum geht, die Einheit Europas im kulturellen, vor allem im popularkulturellen Bereich zu demonstrieren, dann kann man das etwa gerade an einem Brauch wie der Fasnacht zeigen. Überall dieselben Formen, überall dieselben Grundmuster. Es ist eben das einigende Band des christlichen Glaubens, der bestimmten Zeiten des Kirchenjahres, der Fastenzeit auch, die da ganz ähnliche Formen geschaffen haben, und zwar über Sprach-, Kultur- und Mentalitätengrenzen hinweg.
Und da gibt es ja auch noch einen ganz anderen interessanten Aspekt, nämlich, dass sich offensichtlich in England der Fußball aus der Fastnacht heraus entwickelt hat. Stimmt das?
Ja, das ist das, was eigentlich die Sportler und vor allem die Fußballer von heute gar nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber richtig ist, dass die frühesten Fußballspiele wirklich fastnächtliche Fußballspiele waren, groteske Fußballspiele. Und eines davon ist am berühmtesten, nämlich in Ashburn in der Grafschaft Derbyshire. Dort gibt es Shrovetide Football. Und da kämpfen viele hundert, manchmal sogar weit über 1000 Männer um einen einzigen Ball. Oft sind es sogar die Royals persönlich, die diesen Ball einwerfen. Und das Spiel dauert stundenlang. Wenn vor 16 Uhr ein Tor fällt, dann gilt das Spiel als noch nicht beendet. Der Ball wird nochmal eingeworfen. Wenn es nach 16 Uhr ist, gilt das Spiel als beendet. Und es gibt nur zwei Spielregeln. Es dürfen keine Friedhöfe betreten werden und es darf niemand getötet werden. Und dieses merkwürdige und stürmische Spiel ist dann später sehr verfeinert worden, in die englischen Industriegebiete abgewandert. Die Jugendlichen haben es dann auch gespielt und daraus ist dann peu à peu unser Fußball geworden, der ja als Weltspektakel, jetzt sollen die Sportreporter weghören, auch immer ein bisschen was Karnevaleskes hat.
Herr Metzger, ob nun Fasnet oder Karneval, von außen betrachtet wirkt es immer so, da lassen sich die Leute mal los. In dieser fünften Jahreszeit, da darf jeder mal so gerne, wie er möchte, in die Rolle schlüpfen, in die er gerne mal möchte. Da wirkt dieses ganze närrische Treiben einfach so frei. Ist dem so? Gibt es da gar keine Regeln beim Karneval?
Da gibt es sehr wohl Regeln. Es gibt ein sehr strenges Regelsystem, manchmal sogar strenger als im Alltag. Aber es ist dennoch die Möglichkeit, den Alltag mal von außen zu sehen, die Fortsetzung des Alltags mit ganz anderen Mitteln. Und da hat man im Rheinland die Möglichkeit des sich Verkleidens. Dadurch schlüpft man natürlich auch in eine andere Rolle, bleibt aber noch kenntlich im Südwesten durch die Totalvermummung. Da stirbt ja vorübergehend die eigene Identität und man ist eine ganz andere Persönlichkeit. Man kann unter einer Maske eine völlig neue Rolle spielen. Man kann den besten Freunden begegnen, ohne sie wahrnehmen zu müssen. Man kann mit Menschen Kontakt aufnehmen, mit denen man sonst nie Kontakt aufnehmen würde. Dieses Ausbrechen aus der Rolle, mal ein ganz anderer zu sein, eine Maske zu tragen, das ist ein ungeheures Erlebnis, das auch ich persönlich Jahr für Jahr sehr genieße. Und wenn es dann Aschermittwoch ist, dann kommt einem ja plötzlich ein ganz merkwürdiger Gedanke. Wenn man die Larve des Narren wieder ablegt, dann fragt man sich, ob man vielleicht nur einmal im Jahr wirklich sich selber ist, nämlich hinter der Maske des Narren, und ob wir nicht unsere viel undurchdringlicheren Masken im Alltag tragen. Denn da spielen wir die Rollen, die von uns erwartet werden und die sind oft sehr eng gesteckt und man würde ja gern mal ausbrechen, aber im Alltag geht es einfach nicht.
Ich glaube, Sie beobachten den Karneval jetzt schon seit Jahrzehnten bestimmt. Der Kulturwissenschaftler, der auch regelmäßig im SWR anderen Leuten die Fastnacht erklärt. Wie kommt das eigentlich? Woher nehmen Sie diese Leidenschaft für dieses Thema?
Ob es eine Leidenschaft ist, weiß ich nicht. Es ist Neugier und es ist dann auch sehr viel Staunen. Ich habe ja irgendwann mir mal eine scheinbar banale Frage gestellt. Damit hat eigentlich alles angefangen. Ich habe mich gefragt, warum tauchen da eigentlich immer Narren auf? Und dann habe ich weiter gefragt, wer oder was ist das eigentlich, ein Narr? Und habe plötzlich festgestellt, dass die Figur des Narren, der Typus des Narren eigentlich gar nicht zunächst in der Fastnacht zu Hause war, sondern dass der in der Theologie zunächst eine Rolle gespielt hat und dann über sehr komplizierte Ideen, geschichtliche Prozesse in die Fastnacht hineingewandert ist. Ich habe herausgefunden, dass die frühesten Maskierungen, die in der Fastnacht auftauchten, Teufelsfiguren waren, dass die Kirche im 15. Jahrhundert angefangen hat, die Fastnacht nicht mehr wertneutral zu betrachten, sondern sie in einen philosophischen Gegensatz zur Fastenzeit gestellt hat. Das eine, die Fastnacht, wurde interpretiert als der Teufelsstaat im Sinne des heiligen Augustinus und die Fastenzeit hat man als den Gottesstaat auch im Sinne des heiligen Augustinus ausgelegt. Da merkt man schon, da steckt eine Menge mittelalterlicher Bedeutungsgeschichte und Philosophie drin. Und je mehr ich geforscht habe, desto mehr haben sich mir Welten eröffnet, die weit, weit über die Fastnacht hinausgingen. und die mich einfach auch das Staunen gelehrt haben. Und das reicht in der Zwischenzeit bis zu Bildinterpretationen etwa von Peter Bruegel, diesem berühmten Wimmelbildkampf, der Fasnacht mit den Fasten und anderem mehr. Also da tut sich ein Universum auf. Es ist nicht so, dass mir im Laufe der Zeit Eselsohren gewachsen wären. Ich habe über den Zugang Fasnacht viel, viel mehr gelernt und glaube, da auch an sehr zentrale Fragen gestoßen zu sein, die letztlich unser Leben und, wenn man so will, auch die Mysterien des menschlichen Daseins berühren. Übrigens hat Fasnacht auch sehr viel mit Vergänglichkeit zu tun. In der Figur des Narren steckt auch schon der Keim des Untergangs. Der Narr und der Tod waren sehr verwandte Figuren. Und jetzt könnte man natürlich sagen, er kommt völlig vom Thema ab. Von der Fasnacht wollte er reden, vom Tod hat er jetzt. In Wirklichkeit aber gehört das ganz eng zusammen, denn auf Fasnacht folgt eben Aschermittwoch. Und Aschermittwoch ist der Tag des Kirchenjahres, wo ganz deutlich an den Tod erinnert wird. Und das wiederum steht im Kontrast zur Auferstehungsbotschaft von Ostern. Und da tut sich ein ganz neuer Spannungsbogen auf. Und wenn man all das mal in den Fokus nimmt, dann öffnet sich da ein Forschungsfeld, mit dem man sehr, sehr lange beschäftigt ist.
Herr Metzger, unsere Gäste dürfen sich immer auch einen Musikwunsch wünschen, dürfen immer einen Musikwunsch äußern. Was haben Sie denn ausgesucht?
In Köln gravitiert der Karneval um den Dom. Ohne den Dom gäbe es den Karneval so nicht. Und als der Dom, wie viele andere Traditionen, Ende der 1960er Jahre in der Studentenbewegung und danach in die Kritik geriet, da trat dann eine Musikgruppe auf, die damals noch ganz jung war. Das waren die Blackfuss und die haben dann ihr Lied als Antwort darauf gesungen, mir lasse der Dom in Köln, denn da gehört er hin. Und das finde ich ein Lied, das hat Geschichte geschrieben und das zeigt, dass der Karneval natürlich auch widerständig sein kann und auf eine ganz besondere Weise die Kirche im Dorf oder in diesem Fall den Dom in Köln lässt.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir hören uns dann dieses Stück Karnevalgeschichte gleich sehr gern an. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß für die nächsten närrischen Tage, die dann noch auf Sie warten. Da wird es ja eigentlich rund gehen. Erst das kommt ja alles noch.
Ich denke doch. Vielen Dank. Ich freue mich drauf.